Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie.
Hallo Sven, hallo zusammen.
Ja, heute haben wir wieder ein spannendes Thema und es geht wieder mal um die Data Center, also die Rechenzentrumsbranche hier bei uns in Europa bzw. in Deutschland. Am 15. Juni gibt es den dritten Data Center Expert Summit, den ihr macht beim ECO. Genau. Erzähl mal kurz, Sidonie, was genau ist das nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben?
Ja, das ist einfach unsere jährliche Fachkonferenz sozusagen rund um Rechenzentren. Da kommen einfach ja, Vertreter aus der gesamten Branche zusammen. Wir hatten schon Stationen in Köln und in Darmstadt und dieses Jahr sind wir eben zwar nicht direkt in Frankfurt, sondern eben in Dreieich, aber das ist ja quasi unmittelbar vor Frankfurt und damit sozusagen im Epizentrum der Rechenzentrenbranche in Deutschland. Und ja, es wird um viele spannende Themen gehen rund um digitale Infrastruktur hier am Standort Deutschland.
Das Schöne an der Rechenzentrumsbranche ist ja, dass sie einen ganz guten Querschnitt durch ganz viele große, wichtige digitale, aber auch Energiethemen der gesamten Gesellschaft bietet. Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir haben spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner heute hier in dieser Ausgabe und die ist ganz bewusst ein bisschen vor dem Summit, weil dann kann man sich mental nochmal ein bisschen drauf vorbereiten. Aber bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, gibt es natürlich erstmal Neuigkeiten aus dem Netz.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir beginnen mit einem nicht ganz so schönen digitalen Thema, was aber nichtsdestotrotz natürlich auch besprochen werden muss und einfach sehr aktuell ist. Es geht um die Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, wo ja das Internet leider doch auch mit eine Rolle spielt, häufig eine sehr unrühmliche. Und die EU-Kommission hat hier einen Vorschlag gemacht für eine Verordnung eben zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, kurz CSEM, der allerdings für viele Diskussionen und doch teils auch massive Kritik sorgt. Ja, Medienberichten zufolge hat aktuell auch der juristische Dienst des EU-Ministerrats in einem internen Gutachten gravierende Bedenken gegen den Entwurf der EU-Kommission. Das heißt hier, dass die verdachtsunabhängige Chatkontrolle, die hier ja vorgesehen ist, ja ganz einfach das Grundrecht auf die Achtung des Privatlebens vieler unbescholtener Bürger sozusagen verletzt und damit wahrscheinlich diese CSEM-Verordnung spätestens auch vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern würde. Auch die Bundesregierung behält sich aufgrund noch zahlreicher strittiger Punkte in einem Positionspapier weitere Forderungen vor und plant, sich hier weiterhin aktiv in die Verhandlungen einzubringen. Ja, auch daran sieht man, dass hier wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Auch wir, der ECO, bewertet den Verordnungsentwurf der EU-Kommission kritisch, weil eben die darin enthaltenen Vorgaben zu einer ja im Grunde allgemeinen Überwachung führen. Ja, und wichtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Sicherheitstechnologien konterkarieren und im Grunde auch auf Netzsperren setzen, statt sich eben konsequent durch den Ausbau und das Stärken von Kooperationen für das Löschen von Missbrauchsdarstellungen zu engagieren. Ja, wir begrüßen zwar, dass sich die Bundesregierung hier in ihrer Stellungnahme gegen solche Suchpflichten bei verschlüsselter Kommunikation und auch gegen ein Client-Side-Scanning ausspricht, doch damit sind halt noch längst nicht alle Suchpflichten für Unternehmen und auch nicht die viel kritisierten Chat-Kontrollen ausgeräumt. Also mal sehen, wie die Diskussion hier weitergeht.
Also klar ist, irgendwas muss passieren, nur die Frage ist immer mit dem richtigen Maß und von den richtigen Expertinnen und Experten gemacht, dass es nachher nicht eher schadet als hilft, ganz klar. Es gibt eine spannende Umfrage vom ECO und zwar, tata, wer hätte es gedacht, Vertrauenskriterien sind bei IT-Expertinnen und Experten bei der Auswahl von Cloud-Providern am wichtigsten. Also ich sag mal, die monatlichen Kosten sind gar nicht unbedingt der Driver hier. Bei der Cloud Expo Europe in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main, da ist die Cloud-Branche schon zusammengekommen und da gab es im Vorfeld eine Umfrage mit CIVEI zusammen. 250 IT-Expertinnen und Experten wurden befragt, was ihnen bei der Auswahl von Cloud-Services in der Unternehmens-IT besonders wichtig ist. Und unter den Top 3 sind das Verschlüsselungsangebot bzw. die Verschlüsselungsangebote mit immerhin 42,6%, Qualitäts- und Sicherheitszertifikate mit immerhin noch 38,5% und die Konformität des Services mit der Datenschutzgrundverordnung 37%. Also das sind alles drei Themen, da geht es eben wirklich darum, wie sicher ist meine Cloud, also A, wie sicher sind meine Daten da vor Verlust oder Missbrauch geschützt, wie sicher bin ich mit diesem Cloud-Dienst, ich sag mal rechtskonform mit der DSGVO und wie sicher mache ich meine Daten vielleicht auch gegen illegales Auslesen eben mit Verschlüsselungstechniken. Ganz spannend war, dass weniger als 15% der Befragten angaben, gar keine Cloud-Services zu nutzen. Also die Migration in die diversen Clouds ist in vollem Gange. Aber damit haben wir ja durchaus schon gerechnet.
Ja, genau. Das ist ja kein Geheimnis, dass immer mehr in der Cloud stattfindet. Und damit sind wir auch fast schon ein bisschen mitten im Thema, ne? Je mehr in der Cloud stattfindet, desto mehr Rechenzentren brauchen wir, weil da findet ja im Grunde die Cloud statt, von der immer alle reden, auch wenn das vielen gar nicht so klar ist. Genau.
Ist gar nicht im Himmel, es sind wirklich Computer auf Boden.
Die Cloud ist in den Rechenzentren, da ist sie zu Hause. Und so schlagen wir auch die Brücke zu unserer letzten Meldung im Grunde, denn die Rechenzentren brauchen natürlich auch Energie und die ist allerorts ja knapp gerade und wird auch immer teurer. Wir sind mitten in der Energiekrise und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt jüngst ein Konzept für einen Industriestrompreis vorgelegt, der eben besonders stromintensive Branchen sowie wichtige Zukunftsindustrien entlasten soll. Interessant ist jetzt allerdings, dass Rechenzentren in dem aktuellen Konzept tatsächlich gar nicht vorkommen. Ja, und das haben wir auch.
Zukunftsweisend und energieintensiv. Und genau. Rechenzentren kommen nicht vor. Nee, ist gut durchdacht.
Ja, nee, genau. Das ist uns auch aufgefallen und deswegen hat die unter dem Dach vom ECO gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen hier nun auch gefordert, dass eben Rechenzentren doch auch bitte in der aktuellen Diskussion rund um die Einführung eines solchen Industriestrompreises zumindest mal diskutiert und am liebsten natürlich gleich berücksichtigt werden sollte, weil Rechenzentren eben, wie wir ja auch schon gesagt haben, das Rückgrat und das Fundament der Digitalisierung sind und gleichzeitig natürlich auch indirekt damit auch zum Erreichen von Klimazielen beitragen können. Das Arbeitspapier, was der Wirtschaftsminister hier vorgelegt hat, greift zwar wesentliche Kernprobleme auf, mit denen eben auch Rechenzentren zu kämpfen haben, ja, eben die hohen Strompreise, gerade im internationalen Vergleich, in Deutschland besonders hoch. In Deutschland fallen dann auch noch Steuern und Abgaben dazu an. Wir haben einen unzureichenden Zugang zu erneuerbaren Energien und das führt letztlich eben auch zu einer mangelnden internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, und das ist eben, das alles sind tatsächlich auch gravierende Probleme, die aktuell Betreiber von Rechenzentren hier in Deutschland haben. Deswegen, ja, wäre es eben aus unserer Sicht nur konsequent, sie hier in diese Regelung eben mit aufzunehmen. Zumal muss man ja auch noch sagen, in anderen Gesetzen, zum Beispiel dem kürzlich auch beschlossenen Energieeffizienzgesetz, Rechenzentren ja als einige der wenigen Branchen tatsächlich explizit erwähnt werden, als eben besonders energieintensiv und deswegen ja auch zu ja, nicht unerheblichen Einsparmaßnahmen, Energieeffizienzmaßnahmen verpflichtet werden. Insofern ja, wäre es einfach natürlich irgendwie konsequent, wenn man sie dann eben ja auch bei dem Industriestrompreis berücksichtigen würde.
Ach, Sidoni, du kennst doch den Unterschied zwischen konsequent und inkonsequent. Kennst du den?
Sag nochmal.
Konsequent, heute so und morgen so. Inkonsequent, heute so und morgen so. Also der Witz trägt sich nicht, wenn man ihn liest, ne? Ist klar. Also eins ist schon mal sicher, auch wenn aktuell offenbar Herr Habeck nicht auf dem Zettel hat, dass die Rechenzentrumsbranche sehr wohl eine Zukunftsindustrie ist und auch zukünftig ein sehr interessantes Wirtschaftsfeld, auch lokal hier, auch wenn die Cloud ja quasi irgendwo da oben rumwabert, macht es total Sinn, die Daten eben nicht ins Ausland oder vielleicht sogar ins außereuropäische Ausland zu verschieben. Warum das keinen Sinn macht und warum das ein sehr interessanter Markt ist, also nicht nur für die Wirtschaft, sondern zum Beispiel auch für die Politik, werden wir im Laufe dieser Folge vom Ohr am Netz ganz deutlich an vielen schönen Beispielen erklären. Aber vorher lassen wir uns erstmal abholen in die aktuelle Lage. Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, was ist in der Rechenzentrum?
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Rechenzentren haben eine große Bedeutung für eine gelingende digitale Transformation in Deutschland. Rund 130.000 Vollzeitarbeitskräfte sind aktuell in der Datacenter-Branche beschäftigt. Zusätzliche 80.000 Arbeitsplätze sind indirekt von Rechenzentren abhängig. Bis 2025 wird das Marktvolumen der von funktionsfähigen Rechenzentren abhängigen Internetwirtschaft in Deutschland voraussichtlich bei rund 245 Milliarden Euro liegen und 7% des deutschen Bruttoinlandproduktes ausmachen. Zwischen 2016 und 2021 sind die Kapazitäten der Rechenzentren in Deutschland um rund 30% gewachsen. Dies ist insbesondere auf die erhöhte Nachfrage an Cloud-Diensten Dienstleistungen zurückzuführen, die ebenfalls die Innovationskraft Deutschlands vorantreiben. Der Internet-Austauschknoten DKIX in Frankfurt am Main ist mit einem spitzen Datenverkehr von über 14 Terabit pro Sekunde der nach Datendurchsatz größte Internetknoten in Europa und einer der wichtigsten weltweit. Trotz stetig wachsendem Datenverkehr sind Rechenzentren Teil der Lösung, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Durch den DKIX und die in der Nähe des Internet-Austauschknotens angesiedelten mehr als 60 Datacenter können in Frankfurt am Main rein rechnerisch bis 2030 sämtliche Wohn- und Büroräume mit der Abwärme von Rechenzentren CO2-neutral geheizt werden. Aktuell mangelt es jedoch an einem Markt für Abnehmer dieser Abwärme. Auch fehlt es bislang noch an ausreichend Ressourcen für grünen Strom aus erneuerbaren Energien. Zudem haben Rechenzentren unter den im internationalen Vergleich hohen Strompreisen zu kämpfen. Insbesondere unter Berücksichtigung der in Deutschland fälligen Steuern und Abgaben.
Ja, irre Zahlen, die wir da teilweise gehört haben. Hier zuletzt jetzt 14 Terabyte pro Sekunde Datendurchsatz am Frankfurter DKIX. Sven, kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen?
Also ich weiß natürlich, was Terabyte sind, ist ja logisch. Mittlerweile denken wir auch in Terabyte. Aber wenn ich mir überlege, dass mein erster Computer irgendwie eine 120 Megabyte Festplatte hatte, also mein erster PC, also und das dann alles pro Sekunde? Nee, also ehrlich gesagt, schwierig zu greifen. Zu viele Nullen.
Ja, genau. Ich habe sogar noch mehr Nullen. Ja, es gibt ja mehrere Knotenpunkte des DKIX in der ganzen Welt, in ganz Europa. Und über alle DKIX-Internetknoten rund um den Globus sozusagen wurden laut Messung des DKIX im letzten Jahr insgesamt über 48 Exabyte Daten ausgetauscht. Puh, ja, das sind tatsächlich 25% mehr als im Jahr davor. Und 48 Exabyte entsprechen sozusagen der Speicherkapazität von über 370 Millionen Smartphones mit jeweils 128 Gigabyte Speicher. Das heißt, ja, wenn jede und jeder Deutsche fast 5 Smartphones mit vollem Speicher über den DKIX-Internetknoten transportieren würde, das würde dem entsprechen sozusagen.
Also diese 5 vollen Smartphones habe ich mit Sicherheit noch irgendwo in der Schublade liegen, aber ich würde die jetzt ungern irgendwo hochladen. Also ich weiß gar nicht mehr, was da so drauf ist. Also das sind natürlich extreme Zahlen und gerade aber auch dieser DKIX-Knotenpunkt, der liegt ja sozusagen in Frankfurt und da ist man in Hessen schon auch ein bisschen stolz drauf, überhaupt auf die gesamte Rechenzentrumsbranche.
Im Gespräch.
Professor Dr. Christina Sinemus ist seit Anfang 2019 Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung in Hessen. Zusammen mit dem VDE, dem Verband der Mikroelektronik, hat sie im Februar dieses Jahres den bundesweit ersten KI Quality and Testing Hub in Frankfurt eröffnet. Also einen passenderen Zeitpunkt hätte man sich ja fast nicht ausdenken können, gerade jetzt, wo ChatGPT und Generative AI quasi in aller Mund ist. Jetzt hat sie auf jeden Fall Zeit für uns, hier im Eco-Podcast zu sein. Das freut mich sehr. Wunderschönen guten Tag, Frau Sinemus.
Hallo, guten Tag.
Helfen Sie mir mal ganz kurz. KI Quality and Testing Hub. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
Also ein KI Quality und Testing Hub ist eigentlich im vorauseilenden Gehorsam, in Anführungsstrichen, das, was auf der europäischen Ebene schon lang rund um diese EU-Verordnung KI diskutiert wird. Ich fange einfach mal mit dem EU-Thema an. Mhm. Also wir haben immer dann, wenn es neue Technologien gibt, ob das jetzt künstliche Intelligenz als Thema ist oder Biotechnologie oder Nanotechnologie, immer dann gibt es natürlich gerade in Brüssel Diskussionen darüber, müssen wir es regeln? Wie müssen wir es regeln? Wir haben ja auch das Thema Datenschutzgrundverordnung über Brüssel geregelt und so ist auch bei KI. Noch bevor diese ganze Diskussion rund um ChatGPT bei uns aufgepoppt ist, gab es diese Diskussion auf der Brüsseler Ebene, weil wir uns grundsätzlich in Europa dafür entschieden haben, einen eigenen Weg zu gehen und nicht so zu regeln, wie es die USA macht, also relativ lax, oder China, die gar nicht regeln. Wir haben da weniger demokratische Systeme, da wird einfach gesagt, wie es gemacht wird. Und darüber gibt es die ganze Zeit eine Diskussion. Und eine Forderung innerhalb der ganzen Regulationsdiskussion, also nach welchen Kriterien regulieren, was schließe ich aus und ein, ist immer wieder, dass man sagt, unabhängig davon, wie ich ein Regelwerk gestalte, müssen wir Reallabore schaffen, also müssen wir sozusagen Anwendungsfelder schaffen, die im geschützten Raum, aber dann auch in Anwendungsmöglichkeiten stattfinden können, um überhaupt zu verstehen, was machen denn diese Rechensysteme, KI? Und da haben wir in Hessen schon 2020 entschieden, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Wir gehen nämlich den Weg, dass wir eine KI-Zukunftsagenda gemacht haben und ein Baustein dieser KI-Zukunftsverwendung ist, dass wir gesagt haben, wir wollen eine solche Verprobungsfläche, ein solches Reallabor wollen wir schaffen Und wir wollen es so schaffen, dass wir es mit jemand, der sich auch mit Zertifizierung auskennt, zusammentun als Land. Und das ist ein ungewöhnlicher Weg, weil normalerweise gründet Politik nicht unbedingt GmbHs und auch nicht unbedingt GmbHs mit erfahrenen Verbänden. Wir sind diesen Weg gegangen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nicht immer zu viel reden müssen auf theoretischer Ebene, sondern einfach was machen müssen. Und ein solches Reallabor haben wir einfach mal gemacht. Und zwar bevor die Verordnung in Europa auf den Weg gebracht ist, sodass wir zumindest sagen können, alle Forderungen zur Verprobung von KI haben wir in Hessen geschafft. Und das bietet diese GmbH, dieses Reallabor an, dass wir KI testen können, dass wir Anwendungsfälle testen und erproben können und damit dann auch aussagefähig werden über das, was KI leisten kann und möglicherweise auch ein eigenes Zertifizierungs- und Labelsystem gemeinsam mit dem VDE entwickeln.
Super, also es geht nach vorne und es geht voran und es geht den ungewöhnlichen Weg, mal was zu schaffen, dass man praktisch was ausprobieren kann, anstatt immer nur theoretisch drüber zu reden. Ich stelle mir das vor wie so eine, ich sag mal, eine große Sandkiste, ja, für alle innovativen KI-Forscher und KI-Entwickler, die sagen, hey, ich will jetzt mal gucken, was da eigentlich überhaupt geht. Das heißt, man kann sich an diese GmbH wenden, das ist das Ziel des Projekts, um dann Dinge wirklich in real life auszuprobieren.
Genau, und Sie haben schon einen guten Begriff gewählt, das heißt auf Brüsseler Amtssprache tatsächlich Sandboxes. Nur sind diese Sandboxes manchmal, ist es einfach schwer zu verstehen, was kann man sich darunter vorstellen, aber genau sowas haben wir entwickelt.
So, jetzt ist ja Hessen schon irgendwie Rechenzentrumsstandort Nummer 1 in Deutschland mit Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Wollen Sie denn jetzt auch KI-Standort Nummer 1 werden in der Bundesrepublik?
Ja, wollen wir. Ich habe sogar eine ganz eigene Vision, die hatte ich damals schon, als ich IHK-Präsidentin in Darmstadt Rhein-Main-Neckar war. Die Vision heißt, wir wollen das Silicon Valley Europas werden. Das ist meine Vision. Das war sie schon damals. Und warum? Weil aus meiner Sicht hier in Hessen die Dinge zusammenkommen, die man tatsächlich auch dafür braucht. Einerseits haben wir eine herausragende IKT-Branche, also eine Wirtschaftsbranche der IT, Kommunikations- und Technologie, Wirtschaft und Anwendung, die in den letzten Jahren tatsächlich die Pharmabranche überholt hat. Mittlerweile beschäftigen wir in Hessen ungefähr 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir machen einen Umsatz von über 39 Milliarden. Und diese Branche ist stetig gewachsen. Stetig gewachsen ist aber auch sozusagen der Bereich, der für uns Zukunft bedeutet, nämlich die kleinen Start-up-Unternehmer. Ständig gewachsen ist auch die Ausbildungsmöglichkeit, das, was auch rund um die Hochschulen passiert. Und ständig gewachsen ist auch, und das haben Sie am Anfang gesagt, der Rechenzentrumstandort. Wir haben nicht mehr nur mit dem DKIX einen der ersten Internet-Autobahnknoten, weltweit der größte. Mittlerweile, glaube ich, sind wir von Palo Alto überholt worden, sind nur noch europäisch der weltweit größte.
Ach, verdammt.
Aber deswegen wollen wir ja zulegen. Deswegen wollen wir sagen, wir wollen diesen Standort stärken. Wir wollen diesen Rechenzentrumstandort stärken. Und das ist auch meine Devise, stärken, stärken. Dazu gehört die Wirtschaft, nämlich die IKT-Branche. Dazu gehören die Menschen, die gute Idee haben, das heißt die Start-up-Unternehmer. Dazu gehört auch das Thema KI, ja, indem wir Recheninfrastruktur und diese GmbH auf den Weg gebracht haben. Aber auch hier ganz klar, auch als Digitalministerium investieren mit eigenen Förderprogrammen. Und wenn ich diese ganzen Bausteine zusammenpacke, haben wir das Potenzial, das Silicon Valley Europas zu werden, weil das funktioniert einfach über super Ideen, neugierige Menschen, aber auch die Rechenzentrumskapazität und Wirtschaft, die diese Ideen am Ende des Tages abnimmt. Das funktioniert alles nur in einem Gesamtsystem, einem sogenannten Ökosystem. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Ökosystem hier in der Region in Hessen wirklich bestmöglich in Europa zusammengestellt haben und deswegen auch das Potenzial haben.
Frau Sinemus, das klingt so, als hätten Sie da richtig Bock drauf. Sie arbeiten schon richtig lange daran, also das Silicon Valley Europas zu werden. Und dann gibt es so eine Sachen wie das Energieeffizienzgesetz. Ja, da wird ja gerade der Entwurf diskutiert. Jetzt sind ja bei Ihnen 30% aller deutschen Rechenzentrumskapazitäten, 50% der Großrechenzentren und Co-Location-Kapazitäten. Und alle Rechenzentrumsbetreiber schlagen mit der Hand sich vor die Stirn und sagen, oh Gott, wie soll das nur werden? Wie stehen Sie denn dem Energieeffizienzgesetz bzw. dem Entwurf gegenüber? Das macht Ihnen das Sorge?
Also ich sage mal ganz grundsätzlich, wer es nicht weiß, ich habe selber ein Unternehmen gegründet. Ich habe selber auch im Life Science-Bereich gearbeitet. Ich war lange genug in Wirtschaft, aber auch in Wissenschaft unterwegs. Ich kenne diese unterschiedlichen Welten, würde ich mich für mich in Anspruch nehmen, ganz gut. Und was für mich ein Handlungsleitfaden für die Zukunft ist und auch aus meiner Vergangenheit als Erkenntnis sich entwickelt habe, ist Regulierung nur da, wo es wirklich absolut notwendig ist. Also für mich geht immer eher das Selbstverpflichtungs- und Freiwilligenprinzip vor, dass ich etwas restriktiv regel. Und insofern, ob es das Thema KI-Regulierung angeht oder auch das Thema Energieeffizienz, bin ich immer der Meinung, dass man sich zunächst mal mit der Branche vereinbaren sollte und sich mit allen an einen Tisch setzen und sagen, so Leute, welche Ziele haben wir denn und wie erreichen wir denn diese Ziele? Und das haben wir auch in diesem Fall gemacht. Wir haben uns mit der Rechenzentrumsbranche, aber auch mit den Bürgerinitiativen, mit den unterschiedlichen Menschen, die rund um das Thema miteinander zu tun haben, zusammengesetzt und haben die einfach mal gefragt, wo wollt ihr denn hin? Was sind denn eure Ziele und wie können wir die erreichen? Und da habe ich festgestellt, dass eigentlich alle ein ähnliches Ziel haben. Klar. Sie wollen nämlich nachhaltige Rechenzentren entwickeln.
Na und vor allem Strom sparen, weil Strom ist ja auch unfassbar teuer. Es ist ja auch ein ganz klarer Wirtschaftsfaktor, wahrscheinlich in den letzten
genau.
2 Jahren mehr denn je.
Also, dass wir alle Strom sparen wollen, dass wir alle nachhaltig arbeiten wollen, dieses Ziel eint uns. Und jetzt muss man sich überlegen, was ist der Weg dahin? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen. Jetzt sagt der Bund, wir wollen das regeln und wir wollen das auch mit unseren an manchen Stellen vielleicht gar nicht so leicht umsetzbaren Zielen regeln, wenn die Branche sagt, wir wollen gar nicht regeln, weil wir haben uns selbst verpflichtet dazu, wir wollen Abwärme nutzen, wir wollen sozusagen Energieverbrauchseffektivität steigern. Und deswegen ist das eigentlich so ein bisschen ein Aushandlungsprozess. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich es richtig, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, diese Ziele umzusetzen. Ich würde ein Fragezeichen dran machen, ob ich das mit restriktiver Regulierung mache. Und bei dem Gesetzesgeber würde ich halt mir wünschen, dass die sich dann erstmal mit denen zusammensetzen, die die Ziele umsetzen müssen, bevor ich Regeln aufstelle, die doch schwierig umzusetzen sind. Insofern ist es jetzt vielleicht nicht eine eindeutige Antwort auf Ihre Frage, aber vielleicht eine solche Antwort, dass man, die sich in den Themen ein bisschen auskennen, verstehen, was ich meine.
Ich glaube, das war durchaus deutlich, auch wenn es nicht eindeutig war. Vielen Dank an Professor Dr. Christina Sinemus. Sie ist Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung in Hessen und möchte Hessen zum Silicon Valley Europas machen. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen und ich freue mich, wenn es klappt. Vielen Dank fürs Interview.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, und das ganze Thema Energieeffizienz, Kontextrechenzentren und Nachhaltigkeit, das wird natürlich auch ein ganz großes Thema bei unserem Summit sein. Ja. Haben wir deswegen natürlich auch hier in der Folge nochmal besprochen, und zwar mit Andreas Herden von Green Mountain. Der wird übrigens natürlich auch bei dem Summit sein. Und mit ihm haben wir über das geplante Rechenzentrum in Mainz gesprochen, das tatsächlich eben nach neuesten Energieeffizienzstandards gebaut werden soll. Und ganz interessant fand ich auch, Green Mountain hat ja vor allem in Norwegen auch schon relativ viele Rechenzentren und kann da eben auch mal berichten, wie eben, ja, welche Unterschiede es eben auch in Europa gibt, ne? Welche Standortvorteile es in Norwegen gegenüber Deutschland gibt, wie dort mit dem ganzen Energiethema umgegangen wird, Stichwort Abwärmenutzung und so weiter, ne? Also diese ganzen aktuellen Fragen, die wir gerade hier in Deutschland haben, da sind sie ja teilweise zum Beispiel in Norwegen eben schon ein bisschen weiter.
Ich sag nur, Lobsterfarm mit Abwärme von Rechenzentren. Und die wachsen 7-mal schneller, haben wir gelernt im ersten Film zu Join the Solution, übrigens auch auf der Website des ECO zu finden und können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Also warum nicht von den Norwegern lernen, wie es richtig geht, richtig effizient Rechenzentren zu bauen, Abwärme zu nutzen etc.? Ja, warum nicht?
Ja, und das Notwendige mit dem Angenehmen vielleicht irgendwie verbinden.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Ja, es ist ja schon ein paar Mal hier in dieser Folge angeklungen, das Thema Rechenzentren und Nachhaltigkeit wird in der Politik, aber auch in der Branche selber gerade viel diskutiert. Dabei geht es nicht nur darum, wie Datacenter selber noch energieeffizienter arbeiten können, sondern zum Beispiel auch, wie sie mit ihrer Abwärme zur Erreichung der Klimaziele beitragen können. Ein Vorreiter bei diesem Thema ist der Rechenzentrenbetreiber Green Mountain, der bislang hauptsächlich Datacenter in Norwegen und UK betreibt und jetzt in Mainz sein erstes Rechenzentrum am Standort Deutschland baut, nach neuesten Energieeffizienzstandards. Was Deutschland in dem Bereich von Norwegen unterscheidet oder vielleicht auch lernen kann, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Herden. Er ist Senior Vice President Germany and Continental Europe bei Green Mountain. Hallo, Herr Herden.
Hallo, guten Morgen.
Herr Herden, Ende März haben Green Mountain und die Energieerzeugerkraftwerke Mainz-Wiesbaden AG den Gesellschaftervertrag zum Bau eines Rechenzentrums auf der Ingelheimer Aue in Mainz unterschrieben. Green Mountain baut ja, ich habe es schon erwähnt, baut und betreibt vorwiegend Rechenzentren in Norwegen und England. Warum denn jetzt Mainz und was sind denn die nächsten Schritte für das gemeinsame Projekt?
Ja, absolut richtig. Per se sind wir ein norwegischer Rechenzentrumsdienstleister. Wir haben unsere Wurzeln in Norwegen. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, dort operativ zu werden. Eins unserer Hauptziele war und ist es immer noch, grüne Rechenzentren zu bauen. Wir haben dies in Norwegen schon mehrfach verwirklicht und haben dort auch insgesamt 3 größere operative Standorte. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Strategie auch weiterverfolgen und sind jetzt dabei, nach Europa zu expandieren. Den ersten Schritt haben wir letztes Jahr gemacht mit unserem Standort in England. Und der zweite Schritt nach Europa ist unser Standort in Mainz. Und das ist für uns, beide Standorte sind für uns jetzt die Brückenköpfe erstmal nach Europa hinein, von wo wir aus unsere grünen Rechenzentren in Continental Europe halt auch weiter aufbauen wollen. Das heißt also, wir verfolgen hier eine ganz klare Land-and-Expand-Strategie. Das heißt also, wir geben unserem Zielmarkt, unseren Kunden die Möglichkeit, in den Metro-Sites in Europa dort zu landen und dann ihre Applikation, je nachdem wie zeitkritisch sie sind, erstmal da zu portieren oder halt dann auch bis weiter nach Norwegen auszulagern. Ziel für uns, ganz klar, Nachhaltigkeit und Grün, das ist Prio 1. Und ich kann jetzt natürlich selbstverständlich nicht alles jetzt hier offenlegen, aber bei diesem Standort in Mainz in Deutschland wird es nicht bleiben und ebenso auch nicht für unseren Standort in England. Wir sind in weiteren Expansionsplänen und Strategien, ich sag mal, auf Europa oder auch darüber hinaus.
Nun gilt ja Deutschland gar nicht so als idealer Standort, sag ich mal, für Rechenzentren. Ja, ganz im Gegenteil zu Skandinavien, was ja so im internationalen Vergleich auch von Betreibern hierzulande eben häufig angeführt wird, ne? So als Best Practice, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht, aber auch Strompreise. Ja, Studien zeigen ja, dass eben Staaten wie Norwegen oder Schweden auch Steuern und Abgaben für Betreibende von großen Rechenzentren eben reduzieren, um gezielt die Ansiedlung von Rechenzentren zu fördern. Was läuft denn da aus Ihrer Sicht in Norwegen oder vielleicht auch in England schon besser als in Deutschland und kann sich vielleicht die Bundesregierung da etwas abschauen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also Norwegen ist das erste Land weltweit, was von der norwegischen Regierung eine Digitalstrategie entwickelt hat. So, und diese Digitalstrategie fängt im Grunde eigentlich schon in der Ausbildung in den Schulen an und geht dann halt darüber weiter bis hin zum Betreiben von Infrastrukturen bis hin zu Rechenzentren. So, diese gesamte Digitalisierung in Norwegen ist ein neuer zu fördernder Wirtschaftszweig, der wirklich von der Regierung gefördert wird. Das Ziel für Norwegen und das insbesondere für die Rechenzentrumindustrie ist, dass Norwegen ja der Data Hub für die Welt wird. So, und das muss man einfach so ein bisschen geografisch einfach sehen. Wenn man Norwegen so ein bisschen verschiebt, dann sind die Distanzen von Norwegen nach Europa, nach Asien und nach Nordamerika nahezu gleich. So, und das hat Norwegen erkannt. Und das bauen sie um und setzen sie um und sagen ganz klar, Digitalisierung, Rechenzentren, das ist die Zukunft von Norwegen. Das jetzt auf Deutschland zu übertragen, da fange ich mal mit der Politik gleich mal mit an. Also ich glaube, eins unserer Hauptprobleme, das wir haben 16 Bundesländer und eine Bundesregierung, das heißt insgesamt 17 Parteien, die alle ihren Beitrag dazu leisten wollen, die viel diskutieren, aber auch nicht letztendlich entscheiden. Und das ist, so leid es mir auch tut, das zu auch sagen hier zu müssen, wenn ich hier auch in Deutschland sitze und auch deutscher Staatsbürger bin, aber wir werden hier links und rechts auch von unseren Nachbarländern und nicht nur von den Skandinaviern ganz einfach überholt und wir kriegen einfach die Pace hier nicht auf die Straße. Also was hier wirklich in Deutschland fehlt, ist eine einheitliche Digitalstrategie, ein einheitliches, abgestimmtes Vorwärtsgehen und Entscheidung, und zwar schnelle Entscheidung. Ansonsten wird ja die Distanz noch größer werden.
Nun haben Sie schon gesagt, Green Mountain steht ja vor allem für Nachhaltigkeit. In den norwegischen Rechenzentren sorgen Sie ja zum Beispiel mit Fjordwasserkühlung für eine hohe Energieeffizienz. Die gibt es ja nun in Mainz leider nicht. Wie arbeiten Sie denn da? Was macht denn das Rechenzentrum in Mainz dann besonders energieeffizient und emissionsarm?
Also wir sind jetzt nicht nach Deutschland gekommen, um jetzt hier einfach ein Rechenzentrum auf die grüne Wiese zu bauen, nur damit wir ein Rechenzentrum haben. Also wir haben uns da das auch nicht so einfach gemacht und haben auch lange gesucht, bis wir zu einer Entscheidung gekommen sind. Und der Standort in Mainz, der bietet für uns sehr, sehr viele Vorteile. Das fängt allererstens mal mit an, dass wir nicht allein in Mainz aktiv werden, sondern mit unseren Partnern, den Kraftwerken Mainz-Wiesbaden. Wir haben dort ein Joint Venture gegründet und bauen gemeinsam mit einem Energieprovider, einem Stromerzeuger in Deutschland, ein Rechenzentrumsstandort auf. Dieses Rechenzentrum wird auf dem Campus von der KMW in Mainz stehen und bietet dadurch für uns sehr, sehr viele Vorteile. So, das erste ist ganz einfach, dass wir über die KMW grünen Strom, der im Faktor 5 zu dem, was das Rechenzentrum mal verbrauchen wird, grünen Strom bereits produziert. Also die KMW betreibt eigene Solarparks, eigene Windparks und bietet von da uns erstmal von der Stromversorgung, erstmal bietet sie uns da den grünen Footprint. Des Weiteren, das bringen wir jetzt mit rein, mehr oder weniger, wir haben Erfahrung mit Fjordwasser zu kühlen. Wir werden außer jetzt in den Hochtemperaturtagen werden wir den Rhein, den naheliegenden Rhein, werden wir auch zur Kühlung für unser Rechenzentrum verwenden. Weiter die ganze Abwärme, die wir produzieren, und das ist einfach so, die werden wir zu 100% in das auf dem Campus befindliche Fernwärmekraftwerk der Stadt Mainz geben. Das heißt also, wir haben eine komplette Abwärmenutzung schon per se von Anfang an mit eingeplant. Weiteren verzichten wir auf zum Beispiel Notstromaggregate, die per Diesel betrieben werden. Wir nutzen da die bereits vorhandenen Gasturbinen vor Ort. So, und das ist für uns ein im maximal möglichen grünen Standort aufzubauen hier in Deutschland, der sich natürlich jetzt irgendwo in die lokalen Gegebenheiten mit einbinden muss. Aber das ist, denke ich mal, auch das Maximum, was man hier im Augenblick machen kann. Und das setzt sich natürlich aufgrund dieser Gegebenheiten, ich sage mal zum Anfang, mit der Wasserkühlung, die wir für das Rechenzentrum betreiben, sind wir natürlich dadurch auch in der Lage, bis auf die Rack- oder auf die Chip-Ebene auch eine Wasserkühlung zu machen, was dann per se weniger Gesamtkühlleistung dann einfach benötigt. Deswegen ist das ein absolut grünes Rechenzentrum, was wir hier in Deutschland bauen werden.
Stichwort Abwärme. Die Bundesregierung plant ja aktuell auch ein Energieeffizienzgesetz, bei dem die Abgabe von Rechenzentren Abwärme künftig verpflichtet werden soll. Was halten Sie von diesen Plänen und welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch mit dem Thema in Norwegen schon gemacht?
Wir sind schon vor Jahren sind wir hingegangen und haben uns dieses gesamte Thema Nachhaltigkeit in Norwegen bei uns auf die Agenda geschrieben. Und wir nutzen die Abwärme in verschiedenen Lösungen. Das heißt, das Einfachste ist, dass wir in einer Hummerfarm an einem Standort dort die Abwärme einliefern. An einem anderen Standort ist es eine Forellenfarm. Ist sehr naheliegend, wenn man sich mit norwegischer Wirtschaft jetzt beschäftigt. Da ist die ganze Fischindustrie ist auch ein Hauptindustriestandbein. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt auch zwei weitere Standorte, wo wir auch ins Fernwärmenetz mit einspeisen werden oder uns halt auch dort an einem Standort ganz konkret mit Farming, Vertical Farming, also sprich Gewächshäuser und so weiter, dort auch mit beschäftigen. Und das ist im Augenblick auch in der Planung.
Kein Lobster aus Mainz.
Nein, das ist dann zu warm oder es ist zu warm. Nee, der Lobster, der kommt da nicht hin. Und für Deutschland, ich sag's mal ganz einfach, weil Sie jetzt direkt das gefragt haben, Rechenzentrum Abwärme. Und da muss ich jetzt ganz einfach sagen, ich bin ja schon seit etlichen Jahren jetzt hier tätig. Per se ist es ja gut, dass man darüber sich unterhält, aber solche Planungen und auch Gesetzgebung, die müssen einfach realistisch bleiben. Und da sage ich ganz einfach, für die meisten bestehenden Rechenzentren, wo das jetzt hier auch zutreffend ist, ist das absolut unrealistisch und auch nicht umsetzbar, weil das passt ganz einfach nicht. Auch wenn wir jetzt, sage ich mal, da in einer sehr komfortablen Situation sind. Aber nicht jeder kann auf einer grünen Wiese anfangen. Wir haben Rechenzentren, die sind 10 Jahre alt oder 15, 15 Jahre alt. Und da ist das einfach nicht machbar und nicht realisierbar.
Nun haben Sie ja schon ein paar Potenziale genannt, wie Rechenzentren eben allgemein auch die Klimaziele in Deutschland und Europa unterstützen können. Welche strategische Rolle werden denn Rechenzentren künftig auch für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft spielen?
Also ganz klar, also die ganze Wirtschaft digitalisiert sich in allen möglichen Bereichen, ob das schon seit Jahren auf der Produktionsebene ist mit Industrie 4.0 Lösungen, ob das die ganzen jetzt durch die Pandemie die Homeoffice-Lösungen sind, weiterhingehend, was jetzt ganz aktuell ist, künstliche Intelligenz, die ja in allen möglichen Bereichen jetzt mehr und mehr Einfluss genommen wird. Also es ist ja nicht, wir unterhalten uns ja im Letzten nicht über eine künstliche Intelligenz. Wir bauen künstliche Intelligenz, Sprachen für Chemieunternehmen, Sprachen im Automobilsektor, öffentlicher Dienst. Da wird mehr und mehr wird diese Technologie in den nächsten Jahren, und da rede ich eigentlich gar nicht mehr langfristig, sondern kurz- und mittelfristig, wird sie dort einziehen. Und von daher werden wir diese Rechenzentren, die sind die zentralen Bausteine für alles, was Digitalisierung angeht. So, und die, wir werden es auch mehr sehen, dass die jetzt nicht nur hauptsächlich in diesen Metro-Sites sind, sondern auch mehr und mehr in die Fläche gehen. So, und also ohne Rechenzentrum gibt es keine wirtschaftliche Zukunft hier in den gesamten Märkten. Und andere haben das schon sehr gut erkannt. Die setzen da drauf. Bei uns ist da halt noch etwas Nachholbedarf und etwas mehr Lernen und Verstehen notwendig.
Ja, vielen Dank, Andreas Herden von Green Mountain, für diese Perspektiven auch aus Norwegen und UK und was Deutschland sich da vielleicht abschauen kann. Großes Thema Nachhaltigkeit und Rechenzentren steht natürlich auch auf der Agenda bei unserem Data Center Expert Summit. Da können Sie Herrn Herden auch treffen, wenn Sie da den Austausch suchen mögen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Spannendes Beispiel, das neue Rechenzentrum da in Mainz. Das ist jetzt eher Kölsch, aber jeder Jack ist anders und jedes Rechenzentrum auch, kann man da eigentlich sagen, ne? Weil es gibt nicht so dieses eins für alle, one size fits most oder so in Sachen Rechenzentrum. Deswegen ist es natürlich auch schwierig, wenn man versucht, eine Regelung über alle drüber zu packen. Das bremst eher Geschäftsmodelle, oder?
Absolut, ja. Das ist ja auch etwas, was die Branche immer wieder betont. Ne?
Und dabei ist doch Rechenzentrum ein wirklich gutes Geschäftsmodell. Und auch das ist natürlich stetig im Wandel. Logisch, wie alles, wenn es um die digitale Welt geht.
Wir sind das Netz. Eco-Mitglieder stellen sich vor.
PlusServer, das ist ein Multicloud-Data-Service-Provider mit Kernmarkt in der Dachregion und Hauptsitz in Köln. PlusServer ist auch Platin-Partner beim DCES, also beim Data Center Expert Summit, dafür vielen, vielen Dank, und aber auch Mitglied der Eco-Initiative Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Christian selbst hält am Haupttag des Summits, also am 15. Juni, eine Keynote zum Themenkomplex digitale Märkte von morgen, und hinterher diskutiert er anschließend im Panel unter anderem mit der hessischen Digitalministerin Professor Dr. Christina Sinemus, mit der wir ja gerade im Podcast schon gesprochen haben, und mit Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe darüber. Jetzt ist er schon im Vorfeld erstmal hier bei uns im Ohr am Netz und ich freue mich sehr. Hallo Christian.
Hallo Sven, freut mich dabei zu sein.
Christian, in deinem Panel mit der hessischen Digitalministerin und mit Alexander Rabe geht es vor allem um die digitalen Märkte von morgen. Wie wird sich dann das digitale Ökosystem insgesamt deiner Meinung nach verändern?
Ja, ich glaube, wir haben natürlich schon grundsätzlich die Problematik, könnte man das präzise voraussagen, wäre man, glaube ich, in einer sehr, sehr komfortablen Lage. Aber ich glaube, wir sehen den Trend jetzt schon seit einigen Jahren, der sich auch in der Zukunft tendenziell fortsetzen wird, nämlich dass zum Beispiel im Rechenzentrums- und im Cloud-Bereich viele der Marktteilnehmer sich auf gewisse Bereiche spezialisieren. Mhm. Also wir haben früher ja das Thema gehabt, dass es in Deutschland gerade sehr viele Co-Location-Betreiber, Managed Service Provider und Ähnliches gab. Und durch die Transition hin in einen Cloud-Markt entwickelt sich der Markt immer stärker in Richtung der verschiedenen Ausprägungen im Cloud-Bereich. Also zum Beispiel unten im Bereich Infrastructure as a Service, Platform as a Service oder Software as a Service. Und ich glaube, die Herausforderung für alle Marktteilnehmer wird es sein, die eigene Nische und den eigenen Bereich innerhalb dieser verschiedenen Schnittmengen zu finden, auch im Verhältnis zu den Hyperscalern und zu ihren Zielmärkten.
Welchen Einfluss wird das auf Branchen und Geschäftsmodelle haben? Also ich höre so ein bisschen raus, die keine Nische haben oder ihre Nische nicht rechtzeitig finden, die könnten ein Problem bekommen?
Ich gehe davon aus, ja, weil im Endeffekt das ganze Thema, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, PlusServer. PlusServer war früher ein Managed Service Provider und ein Co-Location Betreiber. Das ist ein Geschäft, in dem man inzwischen höchst optimiert sein muss. Zum Beispiel den Marktbegleiter von Hetzner zu betrachten. Die machen das Infrastruktur-as-a-Service-Geschäft höchst optimiert. Das heißt, wir als PlusServer mussten schauen, in welche Richtung wir uns transformieren. Und wir haben die Entscheidung getroffen, die Transformation eher im Bereich digitale Souveränität und Komplexität zu gehen. Das heißt, wir bieten jetzt nicht nur reine Infrastructure as a Service an, sondern wir bieten auch mit PlusCloud VMware eine komplette VMware Cloud an und mit PlusCloud Open eine komplette Sovereign Cloud Stack, also OpenStack Cloud an. Und zusätzlich dazu noch weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine komplette Kubernetes Engine mit Cloud Registry und Hyperscaler-Möglichkeiten, die wir alle als digital souveräne deutsche Cloud anbieten können mit BSI C5 und allen weiteren Zertifizierungen. Das heißt, wir haben einen relativ starken Zuschnitt auf das Thema Cloud, aber made in Germany.
Okay, und wie wichtig wird eben dieses Thema in Zukunft sein? Also offenbar seht ihr da ja Potenzial drin, sonst hättet ihr euch ja da nicht hinentwickelt. Also Datenhoheit und Datensouveränität für den Standort Deutschland. Ist das das Thema für die Kundinnen und Kunden?
Wir glauben das schon, dass das für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden das Thema ist. Wir müssen ja 2 oder 3 Hauptchallenges sehen. Alle Unternehmen in Deutschland haben die Challenge der digitalen Transformation und der gesamte öffentliche Sektor hat das Challenge digitale Transformation. Und in beiden Bereichen gibt es nur begrenzte Schnittmengen an Arbeitslasten und Cloud-Workloads, die man in einen Hyperscaler packen kann, ohne dass man sozusagen die Thematik digitale Souveränität / Datenhoheit für die eigenen Daten aufgibt. Und wir wissen aus Erfahrung und aus Gesprächen mit Kunden, dass in der Wirtschaft viele Firmen das nicht wollen oder auch rechtlich nicht können, vor allen Dingen im Bereich ihrer Kerndaten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Bereich der öffentlichen Verwaltung, wo es auch rechtlich gar nicht zulässig ist, dass sie die Hoheit über ihre Daten als Staat abgeben.
Jetzt wird ja immer kritisiert, dass wir in Deutschland, was die digitale Transformation gerade im öffentlichen Sektor, unfassbar hinterherhinken, dass wir ganz hinten dran sind. Ist es für euch als jemand, der dieses Businessmodell in Deutschland ja hat, anstrengend und nervig oder eher noch so ein bisschen Goldgräberstimmung und Eldorado, wo es in anderen Teilen der Welt gar nicht mehr möglich wäre, weil da alles schon festgefahren ist, sage ich mal?
Also ich glaube, die richtige Antwort da wäre beides wahrscheinlich, ja, weil es gibt natürlich für uns aus der Privatwirtschaft stetig Bereiche, in denen man sich fragt, warum Themen dann vielleicht länger dauern, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz massiv überwiegt, ist es auch so, dass die Themen, die wir da bearbeiten können und mit denen wir die digitale Transformation in Deutschland nach vorne bringen können, dann immer so massiv sind, dass es, glaube ich, eine große Motivation für alle Mitarbeiter auch ist, weil man kann halt wirklich große Hebel bewegen. Wenn man zum Beispiel in einem Ministerium digitale Dienstleistungen anbietet, die vielleicht dann für Hunderte, Tausende oder sogar Millionen von Bürgern direkt einen unmittelbaren Effekt haben, dann ist das natürlich auch eine hohe intrinsische Motivation, die rein jetzt vom Geschäftlichen her alle Mitarbeiter und alle Kollegen betrifft und wo alle, glaube ich, sehr stark hinterstehen.
Aus deiner Sicht, wo stehen wir, also die Unternehmen und die öffentlichen Institutionen aktuell bei der digitalen Transformation bzw. der IT-Modernisierung? Ist es so düster, wie man oft unken hört, oder ist es gar nicht so schlimm?
Auch da, glaube ich, gibt es natürlich wieder nicht die eine Antwort, sondern es gibt ein Spektrum. Ja, wir haben auf der einen Seite sicherlich Themen, wo man sich fragt, warum, sage ich jetzt mal, Probleme, die man eigentlich in der IT seit mehr als 20 Jahren gelöst hat, plötzlich in der öffentlichen Hand teilweise ein großes Problem sind. Nehmen wir das Beispiel Abitur-Thematiken, die ja auch durch die Presse gingen vor wenigen Wochen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Bereiche, wo die öffentliche Hand extrem nach vorne prescht und sehr progressiv sich aufstellt. Beispiel Sprung Innovationsagentur oder Bundeswehr Cyber Innovation Hub. Das heißt, es gibt sicherlich Bereiche, in denen sehr viel gemacht wird und sehr zukunftsorientiert gehandelt wird. Von der Industrieseite würde ich sagen, gibt es die Bereitschaft, praktisch jeden Weg zu gehen. Und man kann das auch. Es muss nur abgerufen werden. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Thematik, wo die Industrie 2, 3 Schritte vor der öffentlichen Verwaltung ist und jederzeit als Partner bereitsteht, hier auch aus Deutschland, made in Germany, jegliche IT-Modernisierung zu fahren.
An der Stelle eine kurze Frage, bezugnehmend auf das Interview mit Frau Sinemus vorhin. Glaubst du, dass Regulierung das Ganze eher befördert oder ausbremsen wird?
Auch hier würde ich versuchen, keine einfache Antwort zu geben. Also ich glaube, es bedarf wie immer von allem eine gesunde Dosis. Ja? Und natürlich gibt es einen Bereich, in dem die Regulierung sehr stringent sein muss und sehr klare Leitplanken schaffen muss. Nehmen wir ein Beispiel, Datenhoheit und digitale Souveränität. Da glauben wir, dass es als Staat eigentlich eine nicht verhandelbare Position ist, dass man sich in Abhängigkeiten gegenüber einzelner Entitäten gibt, die nicht dem deutschen Rechtsraum unterliegen und dem europäischen Rechtsraum unterliegen. Das ist das eine Thema. Das heißt, da sollte es sicherlich eine stringente und auch umgesetzte Regulation geben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Bereiche, in denen die Industrie zeigt, seit Jahren und Jahrzehnten inzwischen, dass sie das wirklich sehr gut können. Nehmen wir ein Beispiel Energieeffizienz von Rechenzentren. Da glauben wir, dass wir in den letzten 20 Jahren jedes Jahr irgendwo zwischen 15-25% Energieeinsparungen erreicht haben, faktisch. Da braucht es keine Regulierung. Ich glaube, es gibt kaum eine Kernindustrie, die ihre Umweltbilanz in den letzten Jahren bei so einem starken Wachstum so stark verbessert hat wie die IT-Industrie, weil wir natürlich ein intrinsisches Interesse daran haben. Das heißt, da sollte es meiner Meinung nach wenig Regulierung geben, sondern die Regulierung sollte sich auf die Themen beschränken, die Regulierung effektiv unterstützen kann, um ein Ökosystem und eine digitale Transformation in Deutschland im Endeffekt zum Blühen zu bringen.
Lieber Christian, vielen, vielen Dank und dir dann viel Spaß bei deinem Panel und auch der kleinen Diskussion auf dem Summit am 15. Juni. Danke, dass du dabei warst hier im Ohr am Netz.
Vielen Dank.
Ja, viele spannende Perspektiven zum Thema Rechenzentren haben wir jetzt hier im Podcast gehört. Wie gesagt, das alles ist ein kleiner Vorgeschmack, ein Teaser sozusagen. Alle Interviewgäste, Gästinnen, die wir hier heute in der Folge haben, kann man eben auch nochmal live auf unserem Data Center Expert Summit am 15. Juni in Dreieich bei Frankfurt erleben. Wie man sich da anmelden kann und was da alles noch auf dem Programm steht, das gibt es natürlich, die Info gibt es im Netz, packen wir auch nochmal mit in die Shownotes.
Und nicht nachher sagen, ja, ihr habt nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Genau deshalb haben wir das Thema in dieser Folge gehabt. In der nächsten Folge, nur um zu sagen, da ist auch noch ein bisschen Zeit hin, geht es dann um das Thema autonome Schifffahrt, also quasi rechtzeitig zur Kieler Woche. Da möchte ich gerne eine Radiocomedy zitieren, die ich nie vergessen habe. Stenkelfeld, ich weiß nicht, ob der ein oder der andere von euch das kennt. Sidoni, kennst du Stenkelfeld?
Nee.
Stenkelfeld ist ein ausgedachtes Dorf von zwei Comedy-Autoren vom NDR. Lief, glaube ich, so vor 20 Jahren im Radio oder so, wo immer zwei Leute aufeinandertreffen. Und der eine ist immer der etwas verstrahlte NDR-Reporter und der andere ist dann immer irgendwie jemand, ein Gesprächspartner, der mit ihm redet. Und da gab es eine legendäre Folge zur Kieler Woche, wo man das Gefühl hat, diese gesamte Berichterstattung der Kieler Woche findet in der Kneipe statt, wo es dann darum ging, ja, da sind jetzt die Schweden, die füttern nochmal mit Bommelunder an, wo es also nur ums Saufen ging. Und am Ende fragte der Moderator dann, was denn mit den Schiffen wäre. Und dann sagte der Reporter sowas wie, ja, also die Boote, die kann ich von hier aus jetzt gar nicht so gut sehen und Segeln, das müsse jeder selber wissen. Ne? Genauso machen wir es auch zur Kieler Woche. Also segeln muss jeder selber wissen, aber autonome Schifffahrt. Darüber wollen wir reden, weil dann kann man in der Kneipe sitzen und Bommelunder anfüttern, während die Schiffe hier alleine fahren. Das wäre doch mal was, oder?
Genau. Boote und Bytes. Wie bringen wir das zusammen? Thema in der nächsten Folge.
Stenkelfeld kann man googeln. Da gibt es noch Relikte von den, keine Ahnung, 15 CDs im Netz. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.